Nach dem Riesenhype um das Coronavirus, der einige Jahre andauerte, kamen als nächstes die Affenpocken, die jetzt M-Pox heißen, dann mehrere Male die Vogelgrippe und in jüngster Zeit schrecken uns die Medien mit dem Hunter und dem Ebola-Virus. Es scheint, als kämen wir aus den Epidemien nicht mehr heraus und die Erreger, die uns bedrohen würden, immer gefährlicher, mindestens dann, wenn wir regelmäßig die Mainstream-Medien konsumieren. Ebola ist zweifelsohne eine gefährliche Krankheit, die zum Tod führen kann. Sie kommt vor allem in Afrika vor. Vor genau 50 Jahren wurde Ebola zum ersten Mal diagnostiziert. Was bedeutet dieser Ausbruch nun für uns in Mitteleuropa? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Wolfgang Wodak. Er ist Internist, Pneumologe und Sozialmediziner. Ich grüße Sie, Herr Dr. Wodak.
Hallo.
Die WHO hat den Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda offiziell zur gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite erklärt. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist the same procedure as many times. Also sie machen immer wieder die gleichen Dinge. Zum Glück vergessen sie das nach einigen Monaten, wenn sich herausgestellt hat, dass sie damit nicht weiterkommen und dass die Lügen rauskommen. Also ich bin inzwischen ja entsetzt darüber, wie man dabei auch über Leichen geht. Das heißt, man schreckt nicht davor zurück, Menschen zu infizieren, um klinische Studien zu machen zum Beispiel. Ich habe das ja mitgekriegt beim letzten Ebola-Fall, wo über 20.000 Menschen dann infiziert waren, weil angeblich der erste Fall in Guinea, das soll ein 18 Monate altes Kind gewesen sein, was an einer Fledermaus irgendwie geknabbert hat. Also eine fürchterliche Story. Das ist halt ein Afrikaner hinterher untersucht. Und das Kind, das ist an Malaria gestorben. Und die Familie ist auch nicht krank geworden. Aber es sind dann überall da in der Umgebung sind dann diese Ebola-Fälle aufgetaucht. Mit einem Ebola-Typ, der aber nur 3000 Kilometer entfernt im östlichen Kongo vorkommt. Aber 100 Kilometer entfernt gab es in Sierra Leone ein Gain-of-Function-Labor einer amerikanischen Firma, die für das Militär Forschung machte mit hämorrhagischen Fieberviren. Das ist Marburg-Fieber, Lassa-Fieber und Ebola. Und die hatten genau Experimente gemacht mit diesem Typ, der dann da zum ersten Fall in Guinea führte. Gleichzeitig tauchten überall in Westafrika solche Fälle auf und es wurden sofort dann auch klinische Studien gemacht von der Firma Merck Sharp Dohme, die den ersten gentechnischen sogenannten Impfstoff da entwickelte gegen Ebola. Und der ist dann zugelassen worden und dann war Ebola zu Ende. Ich weiß es deshalb so genau, weil ich damals angerufen wurde von einem Freund, der hat ein Labor in Guinea, in Conakry, in der Hauptstadt. Und der rief mich an und sagte, du Wolfgang, da müssen wir was tun. 5 Fälle oder so waren da erst. Die kann man eingrenzen, die kann man isolieren. Da müssen wir schnell die Tests machen in der Umgebung und dann kann man das ganz schnell eingrenzen. Kannst du nicht den Botschafter mal fragen, was man da machen könnte? Die Botschaft ließ dann verlauten, dass das die WHO übernommen hatte. Und nichts geschah und das breitete sich aus. Die klinische Studie wurde gemacht, das Zeug wurde zugelassen. Und dann wurde nachher nochmal nach einem Jahr oder etwas später im Ostkongo, da wo diese Viren herkommen, gab es nochmal einen Ausbruch. Wahrscheinlich hat man da die Impfung nochmal ausprobiert. Also ich halte das alles für kriminelle, ja vom Menschen veranstaltete Dinge, die da passieren. Das haben wir erlebt in so vielen Fällen jetzt inzwischen, dass man da nicht zurückschreckt. Und man kann es auch immer an den Aktienkursen ablesen, die der Firmen, die dann da was vorbereiten. Die wissen ja schon vorher, wenn sie sowas starten, kaufen die Aktien billig auf und dann redet jeder Mensch davon, dass es da einen Impfstoff geben soll. Die Aktien steigen und wenn das rauskommt, dann haben sie die schon wieder verkauft. Das ist so ein abgekatertes Spiel inzwischen, dass ich einfach nur ärgerlich bin, dass sie uns immer wieder für dumm verkaufen. Aber das Schlimme ist, da sterben Tausende von Menschen. Bei dem ersten Ebola-Versuch, da waren es über 11.000 Menschen, die gestorben sind und über 20.000, die man infiziert hatte. Wobei ich nicht genau weiß, wie viel davon an Ebola gestorben sind und wie viel an dem Impfstoff, an dem gentechnischen.
Wie gefährlich ist denn dieses Virus jetzt zum Beispiel im Vergleich mit SARS-CoV-2?
Ich denke, das Ebola-Virus ist so ähnlich wie die anderen hämorrhagischen Fieberviren, ist sehr gefährlich und auch der Typ, der im Ostkongo vorkommt und auch der jetzt genannte Typ, die sollen eine höhere Letalität haben. Es gibt da unterschiedlich letale Dinger, aber Ebola ist eben nicht sehr ansteckend, da muss man direkten körperlichen Kontakt haben. Und dass sich sowas denn weiträumig verbreitet, ist sehr unwahrscheinlich. Die Ausbrüche in der Geschichte waren immer sehr leicht einzugrenzen, aber da hat es auch keine klinischen Studien dann gegeben.
Also es ist nicht so, dass wenn man jemandem begegnet irgendwo, ich muss jetzt wieder den Vergleich machen, weil das der letzte große Hype war mit diesem Coronavirus, dass man sich daran dann anstecken könnte, wenn man zum Beispiel während der Inkubationszeit Kontakt hat oder so.
Nein, überhaupt nicht. Deshalb kann man so sehr leicht, wenn man da einen Fall hat, der jemand, der krank wird, dann kann man die Umgebung untersuchen und kann dann entsprechende Tests machen und kann die Leute dann isolieren. Auch wenn sie noch nicht krank sind, dann kann man warten, die Inkubationszeit sind einige Tage und dann kann man warten, ob die krank werden oder nicht. Und wenn das Ganze dann überstanden ist, ist es wieder frei, das Gebiet. Das ist leicht zu beherrschen bei Ebola. Man muss nur diese Ringisolierung machen da.
Und kann man das gut behandeln?
Das ist nicht so einfach. Man kann symptomatisch behandeln. Nicht mit Medikament, sondern symptomatisch den Leuten helfen, dass sie das durchstehen.
Es wurden ja erkrankte Patienten in europäische Krankenhäuser überführt. Warum hat man das gemacht?
Das weiß ich auch nicht. Weshalb man aus Afrika einen Amerikaner nach Deutschland bringt, in eine deutsche Klinik, weiß ich nicht. Ich hoffe, der überlebt es.
Wissen Sie, wie sein Zustand ist im Moment?
Nein, weiß ich nicht, nein. Aber es geht bei diesen Dingen ja auch immer darum, dass man dann Zugang hat zu den Erregern. Das ist ja immer wichtig. Wenn man da forschen will, dann braucht man die Erreger. Und wenn der Patient da ist, dann hat man die Erreger. Ich habe keine Ahnung, weshalb die den hierher gebracht haben.
Ja, wäre das möglich, dass das von ihm aus verbreitet werden könnte?
Diejenigen, die dann mit ihm umgehen, die wissen das ganz genau. Die werden sich nicht mit dem ins Bett legen und die werden den auch nicht ohne Handschuhe anfassen. Das ist einfach zu verhindern, dass man sich da ansteckt.
Also es braucht Kontakt oder Austausch von Körpersäften, um sich anzustecken?
Ja, ja. Man hat es gemacht, wenn da Menschen sterben in Afrika an dieser Erkrankung und die werden dann begraben oder die Verwandten berühren die dann und dann ist es dann zu Fällen gekommen, zu Ansteckung gekommen, ja.
Ja, okay, also auch von den Medizinern her und vom Pflegepersonal her, die sollten schon wissen, was sie tun. Hm?
Ja, natürlich.
Ja, nun haben Sie gesagt, Sie befürchten, das sei ein Laborvirus, so wie das SARS-CoV-2-Virus ja auch aus einem Labor stammt. Und es gibt ja auch schon Berichterstattung darüber, dass ein Impfstoff in Vorbereitung sein soll. Das haben Sie ja vorher erwähnt. Das ist immer das gleiche Prozedere.
Ja, das kann man im Börsenblatt am besten ablesen, wer da spekuliert und wer dahinter steht. Ja, ich habe das ja schon mal gesagt, glaube ich, die WHO ist für mich inzwischen eine Agentur zur Vorbereitung und Begleitung von Insidergeschäften geworden. Und bei diesen Versuchen geht man über Leichen. Man infiziert Leute, um klinische Studien durchmachen zu können. Das ist schrecklich.
Das ist fürchterlich, ja.
Das ist fürchterlich.
Absolut, weil an diesem Ebola-Virus sollen ja schon immerhin irgendwie 15.500 Menschen etwa nach Schätzungen gestorben sein.
An dem neuen noch nicht. Es war die vorige Ebola 2014. Da waren das über 20.000 Menschen, die infiziert waren und über 11.000, die gestorben waren.
Mhm. Was halten Sie von der Berichterstattung darüber? Man sieht ja wieder die schrecklichen Bilder, die Kinder, die um ihren Arzt bangen und so weiter.
Wir haben ja gesehen, dass sie manchmal dieselben Bilder vom vorigen Ausbruch dann wieder benutzen. Also wir werden da in Angst und Schrecken versetzt, damit wir das Ganze glauben. Und man kann da leider den großen Medien nicht mehr glauben. Ich bin ja jetzt gerade unterwegs und halte einen Vortrag, dass die Welt krank ist und wie wir uns da verhalten können, um gesund zu bleiben. Und ich denke, da habe ich diese Beispiele der verschiedenen Ausbrüche, die ich schon erlebt habe, wo ich praktisch auch involviert war, entweder beruflich oder als Politiker, wo ich mich dann intensiv darum gekümmert habe. Diese Ebola-Geschichte, die 2014 war, ist inzwischen ausgiebig untersucht. Da gibt es wissenschaftliche Studien von Afrikanern, die selbst da recherchiert haben. Das ist einfach unmöglich gewesen, diese Ausbreitung. Die muss aus diesem Labor gekommen sein. Ob das jetzt künstliche Viren waren, das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube schon, dass man da einfach Ebola-Viren nehmen kann. Und man muss nur Menschen damit infizieren. Und dann kann man diese Studie machen, um seine Impfung dazuzulassen. Das ist, da muss man gar nicht was besonders Gefährliches bauen. Aber was bekannt ist, dass dieses Labor direkt 100 Kilometer entfernt von dem angeblich ersten Fall, dass die mit genau diesem Typ von Ebola-Viren experimentiert haben.
Und haben jetzt ja die Medien seit Corona ein paar Mal versucht. Es kamen die Affenpocken, dann kam ein paar Mal Vogelgrippe, jetzt Hantavirus, Ebola-Virus. Haben Sie das Gefühl, dass die Leute noch so darauf reagieren oder ob so eine Reaktion wie bei Corona noch einmal möglich ist?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und bei Corona kommt ja jetzt auch raus, was dahinter steckt, dass das eine PCR-Pandemie war und dass diese Viren im Labor zwar, dass damit gebastelt wurde, aber die sind ja überhaupt nicht in der Lage, sich in der Natur zu bewähren. Da muss man keine Angst vor haben vor Laborviren. Die verbreiten sich nicht von alleine. Und das Toxische, das hat man in die Spritzen getan. Und erst als die Spritzen verteilt wurden, da starben die Menschen. Davor starben die Menschen nur an einigen Orten, wie in Bergamo oder in New York, aber nur im Krankenhaus, aber nicht in San Francisco und auch nicht in Rom. Das war keine Pandemie. Da wurden Menschen falsch behandelt, beatmet, alte Menschen beatmet auf der Intensivstation. Und durch falsche Behandlung sind da viele gestorben. Das war kurz, das war nur einen Monat lang. Dann kamen die Spritzen und die Übersterblichkeit fing erst an, Frühjahr 2021, als die Leute die Spritzen kriegten. Und wir sehen jetzt, dass das auch nicht in jedem Land der Fall ist. Es gibt jetzt neueste Daten über die Verteilung der Chargen, dass einige Chargen sehr toxisch waren. Und in Deutschland haben wir leider sehr viele solcher toxischen Chargen gekriegt. Während die Schweden sind genauso oft gespritzt worden wie die Deutschen. Da ist überhaupt keine Übersterblichkeit und bei uns eine Übersterblichkeit von 20-30% 2022 gewesen. Das heißt, man kann mit der Spritze gezielt Menschen schädigen. Das kann man nicht, wenn man Viren freisetzt. Das würde gar nicht funktionieren, das kann man nicht kontrollieren.
Also wäre Ihre Empfehlung jetzt für die Leute, die sich Sorgen machen, jetzt auch wieder zu dieser Ebola-Berichterstattung oder zu dieser Hunter-Berichterstattung, nicht Angst zu haben vor dem Virus, sondern auf jeden Fall die Spritzen zu vermeiden?
Ja, natürlich. Das sind wieder gentechnische Spritzen mit großen Nebenwirkungen. Das wird wieder ein Experiment, ein großes. Es ist ein großes Risiko. Es gibt ja keine langfristigen Studien darüber.
Also Finger weg davon.
Ja, um Gottes Willen.
Der Internist, Pneumologe und Sozialmediziner Dr. Wolfgang Wodak über das Ebola-Virus bei Mensch und Medizin. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Wodak.
Gerne.